Liebe Gemeinde, der Predigttext, den wir heute betrachten wollen, steht in Hebräer 4, die Verse 12 und 13. Da heißt es, das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis das es scheidet, Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft geben müssen. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, auch wenn er gleich die Wahrheit spricht. Dieses Wort stellt etwas dar, was so im Menschen vor sich geht. Ist dieser Mensch glaubwürdig oder nicht? Konrad Adenauer soll gesagt haben, was kümmert mich das Geschwätz von gestern? Nichts hindert mich, weiser zu werden. Ha? Es besteht also immer noch die Möglichkeit, etwas hinzuzulernen. Es gibt Worte, die das Leben verändern können. Wenn der Arzt feststellt, Diagnose, Krebs, dann sieht das Leben auf einmal ganz anders aus. Bist du schon einmal beleidigt worden? Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Ja, aber das sind doch nur Worte. Sind doch nur Worte. Es ist doch keine Peitsche, nur Worte. Aber, doch, Worte haben es manchmal in sich. Manchmal fragt man sich, auf welches Wort kann ich mich in der heutigen Zeit überhaupt noch verlassen? Es gibt ja so viele Lügenworte. Im Umgang mit anderen brauchen wir auch Worte. Ja, was für Worte eigentlich? Gib mir die richtigen Worte. So beginnt ein Lied von Manfred Siebald. Es kommt auf das Wort und auf den Ton an. Wie Worte sein können, lesen wir schon in den Psalmen. Ihre Zunge ist schärfer als ein Schwert. Mit ihren giftigen Worten zielen sie wie mit Pfeilen. Das kann sitzen. Aber nun, welches Wort ist gut für mich? Welches Wort ist verlässlich? Gibt es ein Wort, das sich nie ändert, ein Wort, an das ich mich halten kann und das mich hält? Ein Wort, das wahr ist, durch und durch wahr? Und wenn es so ein Wort gibt, wer hat das Wort gesagt? Mit wem habe ich es dann zu tun? Um den Predigttext besser verstehen zu können, hören wir noch auf die ersten Verse dieses Buches. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er zuletzt in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Er hat durch den Sohn geredet. Und dieser Sohn sagt, die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben. Jesu Wort ist ein lebendiges Wort, gefüllt mit seinem Geist. Das kann man gar nicht trennen, Wort und Geist. Jesu Wort ohne Geist gibt es nicht. Dieses Wort ist unvergleichlich. Es ist ein Wort aus der Ewigkeit. Was Jesus sagte, das waren eben Worte Gottes. So haben wir es immer mit Jesus zu tun, unser ganzes Leben lang. Heute können wir das Wort in der Bibel lesen, darüber nachdenken und fragen, was will das Wort mir sagen? Was habe ich mit diesem Wort zu tun? Im verlesenen Text wird uns nun dreierlei gesagt. Erstens, wie das Wort wirkt. Zweitens, dass sich niemand vor diesem Wort verbergen kann. Und drittens, das Wort Gottes wird einmal Richter sein. Das Wort Gottes ist lebendig, kräftig, schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt durch, es scheidet alles, unseren Geist, unser Mark, unser Bein. Es ist auch entscheidend für unsere Gedanken und Sinne des Herzens. Wenn wir hier vom Wort Gottes reden, dann sagt uns die Bibel in Johannes Kapitel 1 und in Offenbarung Kapitel 19, Vers 13, dass dieses Wort der lebendige Jesus Christus ist, der Herr der Herrlichkeit. In einer Bildsprache wird uns vor Augen gehalten, wie das Wort Gottes in unser Leben hineinwirkt. Weil die ganze Bibel nun Wort Gottes ist, können wir nur einen Bruchteil heute betrachten. Wenn dieses Wort also zu uns kommt, kann es sein wie ein zweischneidiges Schwert. Dieses Schwert fährt so, im Bild gesprochen, in einen Menschen hinein, dass dieser vollkommen auseinanderfällt, eben geteilt wird. Und bei einer Teilung hat man nun zwei Seiten vor sich. Das heißt, man sieht alles. Man sieht alles darin, nichts kann verborgen bleiben. Und gegen diese Kraft des Wortes kann sich kein Mensch wehren. Dies Wort kann so stark sein, dass uns für diese Stärke die Worte fehlen. Darum umschreibt dieser Text das Wort auch mit einem Bild. Goethe hat gedichtet, edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Ja, so sei er, aber so ist er nicht. Vielmehr ist er so, und das ist die bittere Wahrheit, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und Jesus sagt, aus dem Herzen kommen böse Gedanken. Mord, Ehebruch, Unzucht, Dieberei, falsches Zeugnis, Lästerung. So ist es um uns Menschen bestellt. Luther sagt in einem Lied, es war kein Guts am Leben mein, die Sünd hat mich besessen. Bittere Wahrheit. In mir, das ist in meinem Fleisch, da wohnt nichts Gutes. Diese Einsicht wirkt das Wort Gottes. Dieses Wort zerlegt unsere Seele, unseren Geist und unsere Gedanken. Dieses Wort sagt darum, im ganzen Menschen ist nichts Gutes zu finden. Alle Beweggründe des Herzens sind verdunkelt, verfinstert, sind irregeleitet. Da ist kein Mensch ausgeschlossen. Sehen wir uns den großen Theologen Paulus an. Er konnte von sich behaupten, dass er nach dem Gesetz untadelig war. Aber in dieser seiner Gerechtigkeit hat er die Christen verfolgt und dafür gesorgt, dass sie sterben mussten. Sein religiöser Eifer war stärker als das Gebot, du sollst nicht töten. So ist es um uns Menschen bestellt. Was nun? Muss der Mensch so bleiben? Bis jetzt haben wir die eine Seite vom Durchgetrennten betrachtet. Wenn der Mensch diesen unheilbaren Schaden, diese Sünde und Schuld bei sich sieht, braucht es ein Wunder, um da herauszukommen. Zu diesem Wunder ist er selbst unfähig. Eine stärkere Macht, eine andere Person, eine starke Person muss helfen. Diese Macht und Kraft hat die Liebe Gottes gebracht. Jetzt kommt wieder das zweischneidige Schwert zum Einsatz, aber ganz anders. Dieses Wort ist fähig, unser Ohr und unser Herz hineinzudringen und zu öffnen. Es kann unser tiefstes Innerstes öffnen. Wenn dieses Wort in uns hineindringt, passiert etwas, was auch kein Mensch bewirken kann. Es kommt Licht in unser Leben. Und wenn Licht da ist, dann kann man richtig sehen. Wie bei einem Blinden werden dann die Augen geöffnet, um nicht irgendetwas zu sehen, eine Sache zu sehen, sondern Jesus, den Retter, der am Kreuz für meine Schuld, für meine Sünde, für meine Rebellion gegen Gott gesühnt hat. Dies darf ich im Glauben annehmen. Wer so leben will, das heißt dann, mit ihm, mit Jesus zu leben. Die Frage ist nun, wie sieht das Leben mit ihm aus? Die Bibel sagt, dann lebt er in mir, ich lebe in ihm und er will in mir Gestalt gewinnen. Sein Leben in mir soll sichtbar werden, nach außen dringen. Ihn als Herrn zu haben bedeutet nun, ihn anzusehen. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, heißt es im Psalm 16, Vers 8. Etwas Schöneres und Größeres gibt es nicht. Da wurde ein Diamant versteigert und man glaubt es kaum, 40 Millionen Euro. Wenn dieser Diamant in einem Schaufenster liegt, dann guckt man sich keine anderen Sachen an. Da ist der Blick auf diesen einen Punkt fixiert und man staunt über die Schönheit. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Da will ich nichts anderes mehr ansehen. Ihn will ich sehen. Eine größere Majestät gibt es nicht anzusehen. Das muss ich aber einüben. Das fällt mir nicht einfach in den Schoß. Ich muss meine Augen immer wieder auf den lenken, der sein Leben für mich gab. Der Widersacher Gottes, der Teufel, will mir alles andere vor Augen halten, aber niemals den Sohn Gottes. Nie Jesus, den Retter. Alles andere, nur ihn nicht. Und dieser Herr ruft uns zu, kommt her zu uns alle, zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Eine andere Möglichkeit der Erquickung gibt es nicht. Das ist der einzige Punkt, wo wir Ruhe finden können, wo wir innerlich erquickt werden, was uns richtig gut tut. Wenn ein Arzt etwas Krankes wegoperiert, kann es schmerzlich sein, aber nur so kann dem Patienten geholfen werden. Jetzt kommt das scharfe Schwert wieder zum Einsatz, aber an einer ganz anderen Stelle. In Offenbarung 1 lesen wir von Jesus, aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidige Schwert. Nach der Auferstehung hat Jesus Petrus gefragt: Petrus, hast du mich lieb? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Wie ist das mit der Liebe zu Jesus? Das ist die ganz entscheidende Frage. Hast du mich lieb? Hast du mich von ganzem Herzen lieb? Ist diese Liebe messbar? Ist diese Liebe Gefühl? Wie sieht diese Liebe aus? Denn ohne diese Liebe ist alles vergeblich. Und hätte der Liebe nicht, wäre nichts, absolut nichts. Diese Liebe zeigt sich in der Liebe zum Wort. Der hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Seine Gedanken kreisen immer um das Wort Gottes. Und wenn es hier steht, das Wort Gottes, heißt das ja, sie kreisen immer um Jesus, weil er ja das Wort Gottes ist. Er hat Lust an Jesus und sinnt Tag und Nacht über ihm nach. So kann Glaube wachsen. Der Glaube kommt vom Hinhören auf das Wort Gottes. Herr, was hast du mir zu sagen? Wenn dies Wort nicht kommt, kann auch kein Glaube da sein. Dein Wort ist nichts als Wahrheit. Und dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Was gibt es doch für viele Worte, die bedeutungslos sind? Wie viele Zeitungen werden täglich gedruckt, gelesen und am nächsten Tag wird alles weggeworfen, ist alles Müll. Die Liebe zu Jesus wird daran sichtbar, wie lieb wir die Bibel, das Wort Gottes haben. Auf alle Bücher in dieser Welt kann ich verzichten, aber niemals auf die Bibel. Alle Bücher dieser Welt ist Menschenwort. Die Bibel ist Gottes Wort. In Lukas 7, Vers 47 heißt es, wem wenig vergeben wird, der liebt wenig. Dieser Vers ist eine Zentralstelle in der Bibel. Wer nicht Lust zum Bibellesen hat, hat auch keine Lust zu Jesus, keine Liebe zu Jesus, hat auch kaum oder gar nicht Sündenerkenntnis. Wem viel vergeben wird, der liebt viel, dem ist Jesus sein Ein und Alles. Je größer mir die Rettungstat Jesu am Kreuz wird, umso mehr werde ich ihn lieben. Das ist die Gleichung. Die Liebe zu Jesus und meine Schuld und Sünde, die er vergeben hat, Herr, die ist so groß, ich kann dir nur danken. Und je mehr ich ihn ansehe, umso tiefer erkenne ich meine Verlorenheit. Die Liebe zu Jesus wird in meinem Leben dadurch deutlich, wenn ich mit ihm rede. Betest du gern? Ist es dir ein Anliegen, mit Jesus im Gespräch zu sein? Freut dich der Umgang mit Jesus? Dann hast du ihn lieb. Fällt dir Bibellesen schwer? Ach, ich habe keine Lust. Denk über deine Sünde nach. Betet ohne Unterlass. auch wenn ich Jesus ansehe und nichts sage. Und mich innerlich das so bewegt, ist das ein inneres Reden. Dieses Reden muss nicht immer laut sein. Liebe, Liebende reden ständig miteinander. Jesus blieb oft über Nacht im Gebet mit seinem Vater. Lernt von mir, sagt er, das habe ich getan. Wir bleiben Lernende unser Leben lang und werden in der Schule Jesu damit nicht fertig. Öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz, die Wunder an deinem Wort, die Wunder in dir, Jesus, mein Heiland. Ich brauche geöffnete Augen, um das Wunder am Kreuz zu sehen und zu verstehen, was dort für mich am Kreuz geschah und für die Welt geschah. Vor diesem Wunder kann man nur danken und anbeten. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so und nur dann haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Da bleibt absolut nichts mehr zurück. Wer das nicht will, Sünde kann krank machen. Denn da ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Dem der Herr seine Sünden nicht vergeben kann, weil er sie ihm nicht bekennt, der muss halt mit seiner Sünde leben. Und das ist ein elendiges Leben mit viel Not. Vor Jesus darf ich wahr sein. Ganz wahr. Er kennt meine Gedanken von ferne. Ehe ich denke, weiß er schon, was ich denken werde. Ehe ich auf etwas regiere, weiß er schon, wie ich mich verhalten werde. Keines meiner Worte sind ihm unbekannt. Er kennt den Blick meiner Augen, wie ich sehe und was ich sehe. Deinen Willen, mein Gott, tue ich gern und dein Gesetz habe ich in meinem Herzen. Das war Jesu Wille, so soll es auch bei uns sein. Wenn das scharfe Schwert uns durchdringt, zeigt es unsere unnatürliche Fähigkeit auf, den Nächsten zu lieben wie uns selbst. Es dringt in uns hinein und fragt, wie ist es denn mit der Nächstenliebe? Liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Mein Nächster kann auch mein Feind sein, weil ich zu Jesus gehöre, aber ich will ihm nicht Feind sein, er ist mir Feind. Wie sehe ich meinen Nächsten an? Sehe ich ihn als einen, der Jesus als Retter braucht, oder ist er mir egal? Bin ich sogar besser als er? Hochmut und Stolz will der Feind ständig in unser Denken einpflanzen. Lassen wir nur nicht diese Saat wachsen. Das Wort sagt uns, dass Jesus alles, aber auch alles sieht. Vor seinen Augen ist nichts verborgen. Wir können uns das nicht vorstellen, dass er jeden Menschen im Blick hat. Er sieht alle seine Kinder, sieht alle ihre Krankheiten, alle Freuden, alles Leid. Er sieht auch alle Verfolgten, er sieht alle Peiniger. Die ganze Weltgeschichte muss so enden, wie er will, weil er der Herr aller Herren ist. Ihm entgleitet nichts. Er ist immer Herr der Lage. Vor ihm ist nichts verborgen, sagt unser Text. Es gibt so viel Leid in der Welt durch Morde und anderes, sodass vieles gar nicht aufgeklärt werden kann, auch wenn Mörder sich verstecken. Vor den Augen Jesu ist Verstecken sinnlos. Seine Augen sehen alles. Und damit kommen wir zum letzten Punkt. Herr, lehre mich doch, dass es ein Ende mit mir haben muss und mein Leben ein Ziel hat und ich davon muss. Wie sieht es mit meinem und mit deinem Ende aus? Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden, auf dass wir weise werden. Der Weise und Kluge beschäftigt sich mit seinem Lebensende. Er stellt sich die Frage, was kommt nach dem Tod? Das scharfe Schwert, das Wort Gottes, beantwortet diese Frage eindeutig. Mit dem Tod ist nicht alles aus. Nein, da geht es endlos weiter. Was Menschen meinen, spielt ja gar keine Rolle. Menschliche Meinung ist hier nicht gefragt. Es wird hier ganz klar gesagt, nach dem Tod müssen wir Rechenschaft abgeben. Das heißt also, es gibt einen Richter, einen unbestechlichen Richter. Und wer dieser Richter ist, wird uns auch gesagt. Jesus sagt, der Vater richtet niemand, sondern hat alles Gericht dem Sohn übergeben. Er wird der Richter sein. In Lukas 12, Vers 5 sagt er, ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet euch vor dem, nachdem er getötet hat, Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, den fürchtet. Wer hat diese Macht? Jesus. Und dann ist sein Wort wie ein Feuer und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Der Richter wird also Jesus sein. Mit ihm haben es alle Menschen zu tun. Und dieser Richter ist kein harmloser Richter. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Dieser Vers sagt eindeutig, dass es zwei Sorten von Menschen gibt. Die einen glauben an den Sohn Gottes, das heißt, dass sie ihm treu sind. Die anderen wollen mit Jesus nichts zu tun haben, auf denen bleibt der Zorn Gottes. Für die wird das Wort des Richters einmal wie ein Donnerschlag sein. Sein Wort ist das letzte Wort. Dann folgt kein Wort mehr. Dann ist Ende, Schluss, aus. Und wenn jemand nicht geschrieben wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht der Verurteilung, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Wenn er spricht, dann gibt es ein Zittern. Wer Jesus in dieser Zeit als seinen Retter nicht haben will, und das ist dann seine eigene Entscheidung, den zwingt Jesus nicht, in der Ewigkeit bei ihm sein zu müssen. Und nicht bei Jesus sein heißt dann, fern von ihm zu sein. Das nennt die Bibel Hölle. In der Hölle gibt es nichts Gutes, überhaupt nichts Positives, da ist keine Freude, keine Liebe, keine Hoffnung, auch keine Freunde, kein Licht, keine Wahrheit, da ist nur einer dem anderen ein Teufel. Für das Leiden in der Hölle haben wir keine Worte, man kann dies Leiden nur mit dem Bild des Feuers ausdrücken. So schrecklich wird es sein. Das ist kein Wort zum Angstmachen, das ist Wahrheit. Und diese Wahrheit muss man sich ansehen und sich fragen, will ich dahin? Und das letzte Leiden ist ohne Ende eben ewig. Die aber mit Jesus hier schon leben, die mit ihm verbunden sind, die kommen nicht in das Gericht der Verurteilung, denn sie haben hier und jetzt schon ewiges Leben. Und darum kann auch der Tod sie nicht von Jesus trennen. Sie bleiben in alle Ewigkeit mit Jesus verbunden und dürfen mit ihm in seiner Gegenwart leben. Sie werden ihn sehen und sich freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Eine Freude, die es auf dieser Erde nicht gibt. Es ist eine vollkommene Freude, eine Freude ohne Sünde. Was Himmel letztlich bedeutet, wissen wir nicht, weil die Worte, die wir haben, das nicht ausdrücken können. In dem Augenblick, wenn wir hier die Augen für immer schließen, werden wir nahtlos in der anderen Welt die Augen öffnen und im Machtbereich Jesu sein. In dieser Welt hier sind wir Durchreisende. Aber bei ihm, da sind wir dann zu Hause. Das ist unsere Heimat auf ewig. Da ist alles durchsichtig, alles ohne Sünde. Wir können uns nicht ausdenken, was Gott für die bereitet hat, die ihn lieben. Diese Größe des Herrn ist unfassbar. Diese beiden Bibelverse am Anfang des Textes, die haben eine derart atemberaubende Dichte, dass man nur staunen kann. Wir haben den Text heute nur etwas berühren können, weil er unausschöpflich ist. Wer kann Jesus denn in seiner tiefsten Tiefe begreifen? Wer kann seine Liebe zu uns verstehen, die er am Kreuz bewies? Wer kann sein Leben in seinen Kindern erfassen? Wer wollte diesen Herrn nicht anbeten? Die Erlösten dürfen es mit Freuden tun. Und wenn ich dies Wunder fassen will, so steht mein Geist vor Ehrfurcht still und kann wirklich nur staunen und anbeten. Amen.